Habt ihr schon immer mal die Nebelspalterinnen live erleben wollen, dann habt ihr an diesem Samstag, am 9. November, dazu die Möglichkeit. Wir sind nämlich mit unserem Podcast live am Swiss Podcast Festival in Zürich. Tickets sind gratis und dafür könnt ihr euch einfach auf der Webseite anmelden, die in den Shownotes verlinkt ist. Wir freuen uns natürlich mega, wenn wir von euch den Support bekommen, live vor Ort und natürlich nachher auch mit euch auf die wunderbare Sendung anzustossen.
Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Cano und Camillote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Rettet Kamala Harris die Welt? Das hat die Zeit getitelt. Die Harris steht vor dem, wo bisher noch keine Frau geschafft hat. Das mächtigste Amt in der Welt ausführen. Auf sie wird im US-Wahlkampf grosse Hoffnung gesetzt. Und das nicht nur, weil sie Alternative zum Trump ist, sondern weil sie eine Frau ist. Die Frau aus Friedensbringerin. Ist das wirklich so? In der heutigen Folge reden wir über den US-Wahlkampf, auf die Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft, aber auch über Frauen in Führungspositionen und wie es dann um die Gleichstellung in der Schweiz steht. Darum freut es uns sehr, unseren heutigen Gast zu begrüssen, die nicht nur eine Kennerin ist von der Schweizer Wirtschaft und selber viel Führungserfahrung mitbringt, sondern sich in ihrem sozialpolitischen Engagement stark für die Gleichstellung von Mann und Frau einsetzt. Die Rede ist von der Carolina Müller-Möhl. Sie ist Unternehmerin, Investorin, Philanthropin und Gründerin verschiedener Initiativen. Frau Müller-Möhl, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Danke vielmals für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen heute Morgen.
Mit mir am Mikrofon ist Camillote und mein Name ist Maria Rachel Cano. Das ist die nächste Folge Nebelspalterinnen.
Frau Müller-Möhl, first things first. Eben die ganze Welt schaut gespannt auf Amerika, die US-Wahlen stehen da. Und laut Umfragen wird es knappes Rennen. Wir nehmen jetzt die Folge am 4. November auf, also gerade noch einen Tag vor den Wahlen. Ich selber werde das Ganze natürlich über die Nacht mitverfolgen. Es wird sicher eine kurze Nacht. Wie sieht es bei Ihnen aus? Werden Sie das mitverfolgen?
Das werde ich auf jeden Fall mitverfolgen. Auch schon wie die letzte Wahl und die vorletzte Wahl. Auch indem ich wach bleibe, hoffentlich. Aber es wird wahrscheinlich sehr spannend sein. Wobei der Ausgang, den wir dann werden können ablesen, wahrscheinlich noch nicht der finale Ausgang ist. Oder? Also das muss man natürlich auch wissen. Aber es ist spannend und ich habe den ganzen Prozess natürlich engstens mitverfolgt. Mhm. Ich lese relativ breit Medien, also ich lese nicht nur Schweizer Medienerzeugnisse oder höre Schweizer Medien-Podcasts, sondern lese auch relativ viele amerikanische Zeitungen oder aber den Economist, der immer auch eine schöne Einordnung macht.
Ihr seid eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Wirtschaftskennerin. So seid ihr im Verwaltungsrat von Nestlé gehockt, der NZZ Mediengruppe und seid aktuell im Aufsichtsrat von der Vielmann AG tätig. Jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive, wer von diesen zwei Kandidaten wäre aus Schweizer Sicht zu bevorzugen?
Ich will da gar nicht unbedingt eine Antwort geben. Ich glaube, am Schluss ist ganz wichtig, und das werden wir auch erst im Verlauf der nächsten Monate, vielleicht sogar auch noch von den nächsten Jahren sehen, was bleibt von dieser Wahlrhetorik wirklich hängen. Wenn man die Wirtschaftsdaten anschaut oder überhaupt Daten in den USA anschaut, das habe ich gemacht und auch heute ist ein guter Artikel, Fondartikel in der NZZ, wo das nochmal genau anschaut, dann sind eigentlich die Daten gar nicht so unterschiedlich, ob die Republikaner an der Macht gewesen sind oder die Demokraten. Also wenn man vom BIP, also alle wirtschaftspolitischen Daten, wenn man vom BIP, vom Wirtschaftswachstum, von der Inflation, von der Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und so weiter, unterscheidet sich das nicht massiv. Die Perzeption in Amerika ist aber eine andere, oder? Viele Amerikaner haben das Gefühl, sie haben weniger zur Verfügung und das hat wahrscheinlich auch gewisse Folgen auf das Wahlverhalten jetzt von den Amerikanern. Aber eins sollte ich hervorheben, die Arbeitslosenzahlen. die Arbeitslosenzahlen scheinen doch eine grosse Relevanz zu haben auf die Abstimmungsverhältnisse in den USA. Und die Arbeitslosenzahlen, also allgemein muss man sagen, die USA steht gar nicht so schlecht da, wie das immer jetzt porträtiert wird. Vor allem von der einen Seite. Ja. Oder? Die Wirtschaftszahlen, die sind eigentlich sehr gut. Und gerade Arbeitslosenzahlen, ich habe es gerade heute Morgen noch mal schnell nachgeschaut, die Arbeitslosenquote liegt bei ungefähr 4,1%. Und das ist für die USA keine schlechte Zahl. Mhm. Auch das BIP steht gut da. Dann haben wir die ganze Staatsverschuldung, die übrigens unter dem Trump viel schlechter war als unter dem Biden. Also alles in allem muss man sagen, wenn man wirtschaftspolitisch anschaut, dann steht die USA eigentlich heute gar nicht so schlecht da, wie man das jetzt in dieser Wahlrhetorik hört.
Aber jetzt spezifisch, wenn man es doch noch auf die Schweiz bezieht, wäre da niemand bevorzugt oder für die Schweizer Wirtschaft jetzt spezifisch?
Genau, also was ist für uns relevant in der Schweiz? Ich sage, relevante Daten, die man immer anschauen muss, sind Innenpolitik, Außenpolitik oder Wirtschaftspolitik. Wenn wir jetzt mal außenpolitisch schauen, wie haben sich die Kandidaten positioniert, oder? Dann, und es stimmt, was wir gehört haben, oder? Weil das wissen wir ja dann auch nicht. Dann würde Harris wahrscheinlich eine Fortsetzung von der multilateralen Zusammenarbeit anstreben. Sie wird wahrscheinlich auch grösseren Wert legen auf mehr Politik oder auf eine Auseinandersetzung mit den europäischen Partnern. Sie wird wahrscheinlich eine gewisse Zeit auch nach wie vor die Ukraine unterstützen, während man beim Trump davon ausgeht, dass er mehr protektionistische Außenpolitik wird machen, also sich mehr auf USA zurückziehen, nicht mehr wollen den Weltpolizist spielen. Aber man hat eben auch, wenn man ihm Glauben schenkt von dem, was man jetzt sagt, und er findet den Putin ganz einen lässigen und er findet vor allem auch ein sehr autoritäres System toll, dann macht mir das eher Sorgen, muss ich sagen, außenpolitisch. Und dann muss man sagen, wirtschaftspolitisch, da gibt es auch gewisse Sorgen, wenn der Trump sollte der Gewinner sein, wenn er tatsächlich wahr macht, was er sagt, nämlich dass er Zölle auftut auf ausländische Waren. Da würden wir auch in der Schweiz, also gerade unsere Pharmakonzerne, würden wahrscheinlich in größere Probleme stoßen. Übrigens ist der Trump, das habe ich auch kürzlich nachgelesen, ist gewarnt worden, auch von relativ innenpolitisch, auch von republikanischen Mitstreitern, dass das keine gute Idee ist, Zölle aufzutun. Weil, wenn dann die Zölle sich übertragen auf den Konsumenten, dann wird es auch teurer für den Amerikaner und die Amerikanerin. Und da gibt es Berechnungen, dass offenbar $2,600 das Leben teurer wird pro Jahr, pro Familie in den USA. Also, das wäre, wenn das verständlich ist, was ich gerade gesagt habe.
Wäre das natürlich eine grosse Herausforderung.
Wäre das eine grosse Herausforderung.
Jetzt ist es ja so, es wird ja grosse Hoffnung in die Harris gesetzt, gerade auch weil sie eine Frau ist. Und es ist schon lange oder auch jetzt wieder im Wahlkampf die Thesen aufgestellt worden, dass die Frauen die Heilsbringerinnen sind. Man gibt ihnen so die Qualität von mehr Fürsorglichkeit und Mitgefühl. Was denken Sie von dieser These, wenn man das immer wieder hört im Zusammenhang mit mächtigen Frauen?
Ich finde das ganz schlecht, dass man das so denkt. Oder die Einordnung, die stereotype Beurteilung von Frau und Mann ist auch mit ein Hinderungsgrund, warum es so wenig Frauen an der Spitze auch von Unternehmen gibt oder überhaupt an der Spitze dort, wo Macht, dort, wo die Entscheidungen gefällt werden. Das betrifft nicht nur Politik. Also, dass man Harris jetzt als, was haben Sie gerade gesagt?
Als Heilsbringerin,
Friedensstifterin, sie ist die Sanfte und so. Ich finde das problematisch, wenn man diese stereotypen Beurteilungen von Frauen in dieser Form. Also ich finde das falsch, es ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt wahr. Nichtsdestotrotz ist die ganze Rhetorik von Trump nicht eine, die mir gefällt. Mhm. Oder? Das Hasstreiben, das Gewalttreiben, das ständige Hervorstilisieren von irgendwelchen Feinden im Inneren und weiß auch nicht, Menschen, tierfressende Menschen und all derlei Rhetorik, die wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben. Das finde ich einfach nicht sympathisch und dass alles immer nur negativ ist und alles. Mhm. Also die Horrorszenarien, wo vor allem er auch verbreitet hat, die tragen ja nicht dazu bei, dass wir ein gemeinschaftliches Zusammenleben haben können, oder?
Also das Bild von dieser friedlichen Frau ist ja, setzt auch Erwartungen in Raum, die ja nicht erfüllt werden können. Und nicht selten kommt es vor, wenn Frauen mit einer Härte regieren, dass ihnen ihre Art und Weise die Weiblichkeit abgesprochen wird. Und dabei können Frauen genauso gut oder auch genauso schlecht regieren wie Männer. Aber Frau Müller-Möll, ihr, die schon verschiedenste Führungsrollen übernommen habt, was macht für Sie eigentlich eine gute Führung aus?
Das Resultat.
Und das wäre?
Oder? Also wenn das Resultat gut ist, dann habe ich mein Team und mich selber haben wir einfach eine gute Arbeit gemacht. Also am Schluss zählt das Resultat. Und darum habe ich das auch vorher im Zusammenhang mit den amerikanischen Wirtschaftsdaten gebracht. Das Resultat ist nämlich, dass das Land sehr gut dasteht, oder? Mhm. Also es ist nicht schlechter gelaufen unter dem Biden, als es unter dem Trump gelaufen ist, was die Wirtschaftsdaten betrifft. Das ist einfach so. Das sind Fakten. Auch wenn die Perzeption eine andere ist. Also, und dann hören wir ja immer wieder, Perception is reality, oder? Da muss man einmal ein bisschen wieder dran schrauben und sagen, nein, so ist es nicht. Also das Resultat zählt. Jemand, der eine gute Guidance gibt, hat ein gutes Resultat. Mhm. Und dann, denke ich, ist natürlich wichtig, dass man seine eigenen Werte folgt und dass man sagt, am Schluss auch macht. Das ist wieder etwas, was ich relativ problematisch finde, auch bei Politikern und Politikerinnen, dass sie nicht immer das machen, was sie sagen.
Was sie versprochen haben.
Was sie versprochen haben, ist auch nicht immer so einfach. Oder auch jetzt nochmal auf den amerikanischen Wahlkampf, der mich ja wirklich gerade extrem beschäftigt. Beide Kandidaten stehen natürlich vor der Herausforderung, dass sie in dem sehr angespannten politischen Umfeld vielleicht gar nicht können umsetzen, was sie wollen umsetzen. Und das spielt auch nochmal die Zusammensetzung vom Kongress eine grosse Rolle. Aber zu Ihrer Frage zurück, also Führung. Indem man seine eigenen Werte lebt, indem man auch vor allem Worten Taten folgen lässt. Das finde ich enorm wichtig, dass dein Team auch sagen kann, nein, sie macht, was sie sagt. Dann würde ich sagen, würde ich immer auch ein respektvolles Zusammenarbeiten. Respekt finde ich einen ganz wichtigen Wert im Zusammenleben mit anderen Menschen. Auch da haben wir jetzt im amerikanischen Wahlkampf von beiden Seiten ganz dramatische Bilder erlebt, oder? Furchtbar, grauenvoll, wirklich nicht schön.
Ich hoffe wirklich einfach immer, dass in der Schweiz nie so wird sein, dass so Wahlkampf geführt wird. Und ich hoffe einfach, dass wir das wie als Schweizer gar nicht nachvollziehen können und dass das auch so bleibt, dass das nicht unsere Vorstellung ist von einem Wahlkampf, wie man dort auch miteinander umgegangen ist und was man für ein Bild auch über den anderen verbreitet, das ist schon eine andere Dimension.
Ja, es ist dramatisch. Also, man muss es eigentlich sagen, es ist einfach dramatisch, wenn man die Bilder auch jetzt in den letzten Wochen gesehen hat. Und ich denke mir vor allem auch junge Menschen, die das jetzt sehen, oder Kinder, die das jetzt sehen, wenn man sagt, und darum muss man auch sagen, ich meine, ein verurteilter Straftäter, der kann amerikanischer Präsident werden zum zweiten Mal, ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was geeignetes Vorbild ist, oder?
Ja, Vorbild, ihr habt es genau angesprochen. Es klingt jetzt, wie ich es verstehe, so, euch ist sehr wichtig, dass ihr mit gutem Vorbild vorangeht, wenn es um Führungsfragen geht. Hat der euch auf eurem Weg ein Vorbild inspiriert?
Ja, meine Mutter. Meine Mutter war eine berufstätige Frau, ihr Leben lang. Sie hat immer zu 100% geschafft. Wir sind zwei Kinder, meine Schwester und ich. Also sie war eine berufstätige Mutter. Und allein das schon ist für mich und meine Schwester, die heute auch 100%ig berufstätig ist, ist sie ein Vorbild gewesen, wie sie das gemeistert hat. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auch das Zusammenleben mit meinem Vater, wie das vorgelebt worden ist, wo mein Vater hat durchaus einmal schon einkaufen und hat mitgeholfen im Haushalt, bei den Aufzugs machen. Mein Vater liebt alte Sprachen, also er ist guter Lateiner und Altgriechisch und meine Schwester hat das als Maturafach beide. Da hat er die Hausaufgaben mit ihr gemacht. Also wir haben wirklich dass die Gleichstellung auch vorgelebt bekommen. Und wir haben vorgelebt bekommen, dass es möglich ist, beides zu vereinbaren, Beruf und Familie.
Jetzt ist es ja gerade so, dass wenn man sich Machtpositionen jetzt anschaut, sei es in der Schweiz oder auf der Welt, Frauen sind immer noch seltener in diesen Machtpositionen. Das ist vielleicht auch ein Grund, wieso gerade auch Vorbilder, weibliche Vorbilder fehlen. Vielleicht ist ein grosser Grund dafür auch Gleichstellung. Frau Müller-Möhr, wie sagen Sie, wie steht es denn grundsätzlich um Gleichstellung in der Schweiz? Haben wir die erreicht?
Die haben wir nicht erreicht. Ich finde aber auch noch wichtig, dass wir eine kurze Begriffsklärung machen.
Ja. Was verstehen wir unter Gleichstellung?
Genau, was verstehen wir unter Gleichstellung? Und vor allem Gleichstellung ist nicht Gleichberechtigung. Wir sind in der Schweiz gleichberechtigt, also vor dem Recht sind Frauen und Männer gleichgestellt in der Schweiz. Aber Gleichstellung darunter verstehe ich die gleiche oder 50-50 Partizipation und Repräsentanz von Frauen in der Politik, von Frauen in der Wirtschaft, von Frauen in der Kultur, von Frauen in den Medien. Beispielsweise weiss ich nicht, frage ich gerade mal, wie viele Frauen versus wie viele Männer habt ihr da schon am Mikrofon gehabt in eurem Podcast? Kennt ihr die Zahlen?
Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, wir haben mehr Männer gehabt.
Wir haben mehr Männer gehabt, aber das ist vielleicht gerade etwas, das mit dieser Gleichstellung ja zusammenspielt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn wir Frauen anfragen, sie jetzt schon nur für ein kurzes Statement als Expertin, wie sie einen Sachverhalt einordnet, oder allgemein auch als Gast, dass Frauen sehr zurückhaltend sind und eher absagen oder sogar sagen, nein, kontaktieren Sie meinen Kollegen, den Herr XY, der weiss das besser Bescheid. Ist das auch so etwas, was Sie wahrnehmen, dass Frauen sich da eher zurückziehen und eben die Position auch nicht wahrnehmen?
Ja, ich denke, es ist ein bisschen komplexer, als sie wollen nicht, oder? Das wird ja immer wieder kolportiert. Die Frauen wollen einfach nicht. Ich glaube, Frauen wollen durchaus. Und es gibt auch immer mehr Frauen, die wollen und auch können und auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie anbringen. Aber es fängt natürlich viel früher an, als nur auf der individuellen Ebene. Also auf der individuellen Ebene, wo ich jetzt in das Interview gehe oder nicht. Einerseits gibt es natürlich wenig Frauen, das haben Sie vorher selber gesagt, in allen Bereichen. Und die wenigen Frauen werden einfach immer angefragt. Also ich könnte wahrscheinlich jeden Tag in einen Podcast gehen und Auskunft geben. Und dann kann man einfach nicht alles wahrnehmen. Das ist schon mal das eine Thema. Ich mache es aber anders als die Frauen, die Sie gerade erwähnt haben. Ich tue immer eine Kollegin vorschlagen. Ich sage immer, wenn ihr explizit auch eine Frau am Mikrofon wollt, dann finde ich auch jemanden, der das macht. Der zweite Punkt ist, was ich gerade vorher gesagt habe, es ist komplexer. Es ist also nicht nur eine Frage von will ich nicht, sondern wie bin ich eigentlich sozialisiert worden? Ich selber als Frau, was sind meine Vorbilder gewesen? Jetzt, ich habe es gut gereicht im Leben. Ich hatte eine tolle Mutter, die ein super Vorbild war, in dem Zusammenhang, oder im Zusammenhang, auch im anderen Zusammenhang. Also. Aber vor allem im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Was hat man sonst für Vorbilder? Was hat man für einen eigenen Lebensweg gemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann sollte zu- oder absagen? Also der individuelle Prozess spielt eine grosse Rolle. Was hat es für Vorbilder in der Berufswelt, wo ich mich befinde? Wenn ich jetzt zum Beispiel Pilotin werden will, wie viele Pilotinnen gibt es? Es gibt immer noch sehr wenig Pilotinnen und andere Berufe, die sehr männlich dominiert sind. Also Vorbilder spielen eine grosse Rolle in dieser individuellen Entscheidung, ob ich einen Beruf anstrebe und den 100% ausübe. Der zweite Punkt auf der individuellen Ebene ist das Selbstvertrauen. Man weiss aus zahlreichen Untersuchungen von Frauen und Männern, dass Frauen weniger selbstbewusst sind. Hat auch oft wiederum mit dem Sozialisierungsprozess zu tun, dass man zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wenn das Mädchen vom Gireizli oben runterfällt und brüllt, ist es in Ordnung. Wenn der Bub runterfällt und brüllt, ist es nicht in Ordnung. Also die ganzen auch Erziehung, wie wird das Mädchen erzogen versus wie wird ein Bub erzogen. Das geht so weit, dass man heute in zahlreichen Studien, ich wiederhole das, weil es gibt einfach sehr viele Studien in diesem Bereich, ich habe viele von denen gelesen, Mädchen zum Beispiel auch nicht unbedingt dazu erzieht, sich mit Geldthemen auseinanderzusetzen.
Kann man jetzt grundsätzlich sagen, Sie haben es auch schon angetönt, wenn man über Gleichstellung redet, dass vor allem eben Normen und Vorurteile einen grossen Teil daran spielen, dass es nicht fürsch geht mit dieser Gleichstellung in unserer Gesellschaft?
Absolut. Die stereotypen Vorstellungen, die wir jetzt auch im gerade anfangs von unserem Gespräch, wo man jetzt über Terrace hat beispielsweise, die sind zentral und auch ein zentrales Hindernis am Vorkommen von der Gleichstellung. Man kann es noch anders benennen, nämlich man kann auch da über die unconscious biases reden.
Was versteht man dort drunter?
Man versteht dort drunter, dass man im Unterbewusstsein Frauen anders beurteilt als Männer. Um jetzt mal bei dem Thema bleiben. Unterbewusst. Und unterbewusst tun wir täglich Hunderte, wenn nicht Tausende von Entscheidungen fällen. Gerade jetzt, wenn Sie mich anschauen, beispielsweise, haben Sie auch ein Bild von mir oder Sie ordnen mich ein. Menschen müssen das machen. Also aus der Psychologie wissen wir, dass wir müssen einteilen, wir müssen beurteilen, wir müssen das Gegenüber kategorisieren. Und das machen wir aufgrund von Stereotypenbildern, die wir haben, die wir übermittelt bekommen. Schon von Geburt weg bis dann später über Werbung, über was wir sehen, über eben Vorbilder und so weiter und so fort. Und diese unconscious biases führt dazu, dass man Frauen anders beurteilt als Männer. Und man sieht sie zum Beispiel jetzt nicht als amerikanische Präsidentin. Weil da gibt es ja noch kein einziges Vorbild, oder? Man sieht sie auch nicht unbedingt als CEO von einem globalen Konzern oder überhaupt von einem Konzern. Da gibt es einfach sehr wenig Vorbilder. Und
also, um da vielleicht ein klares Bild zu schaffen, wenn Sie von Gleichstellung reden, dann unterscheiden Sie ja die drei Ebenen, also die einerseits systemische Ebene, das sind die politischen Rahmenbedingungen, die gesellschaftliche Ebene, wo wir glaube ich, jetzt ein bisschen diskutiert haben, was sind unsere Vorurteile, was sind unsere Stereotypen, unsere Normvorstellungen. Und nachher haben wir natürlich auch noch die persönliche Ebene. Was wollen Frauen überhaupt? Da geht es vor allem um die Eigenverantwortung. Da würde mich jetzt auf der persönlichen Ebene interessieren, was können denn Frauen ganz persönlich in ihrem Leben machen, was sie selber in der Hand haben, um die Gleichstellung zu fördern?
Da möchte ich unbedingt unseren eigenen Podcast erwähnen. Auf jeden Stelle. Der heisst «Rock und Randale», findet man überall, wo man Podcasts findet. Und wir reden auf eine spielerische, auch humorvolle Art wir eigentlich über Gleichstellung reden. Und das fährt an damit, dass wir zum Beispiel den ehemaligen Leiter vom Zoo Zürich bei uns hatten und er erzählt, wie ist Gleichstellung in der Tierwelt. Wir haben auch schon über Sex und Pornos geredet, wie ist Gleichstellung im Sex. Also es ist relativ breit und, wie ich finde, sehr angenehm zum Hören, geht auch eine halbe Stunde, wie eure auch. Da gibt es einen Podcast, einer von den neueren, mit der Frau Dr. Veronika Weisser. Sie ist Ökonomin und redet in dem Podcast über Geld. Also das, was uns alle etwas angeht, dass wir nämlich ja nur leben können, wenn wir Geld zur Verfügung haben. Und dass das sollte nicht ein Unterschied sein, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, dass ich mich mit dem beschäftige. Was kostet eigentlich mein Leben? Was will ich, zuerst mal muss man sich überlegen, was will ich für ein Leben führen? Was brauche ich, ein Auto, brauche ich Kreis, brauche ich ein Haus, brauche ich Kreis, brauche ich einen Hund, ein Ross, ein Kind, oder? Und wenn ich sage, nein, ich möchte eine Familie haben und ich möchte ein Kind haben, was kostet das Leben dann? Was kostet das Leben in der Schweiz? Auch wahrscheinlich in verschiedenen Kantonen nochmal unterschiedlich. Was kostet eine Kinderkrippe? Was kostet mich ein Kind in einer Fremdbetreuung? Ich muss mich mit meinen Steuerfragen beschäftigen. ich muss mich mit diesen ganzen Säulen beschäftigen, um es mal ein bisschen lustig zu sagen. Also ich muss mich wirklich damit auseinandersetzen, was mich das Leben kostet.
Jetzt vielleicht gerade, wenn wir Familie und Kind ansprechen, was kann man denn als Frau machen, damit das eben funktioniert mit dem Arbeiten und gleichzeitig eine Familie haben, damit das aufgeht? Was kann man dort wirklich machen und entscheiden und auch verbessern?
Das Erste, was man machen muss, und da wiederhole ich mich jetzt, ist, man muss sich einfach damit beschäftigen. Mhm. Es geht doch einfach nicht, dass ich sage, das macht mein Mann oder whoever else in the world. Oder? Mhm. Also die Eigenverantwortung wahrnehmen, das finde ich etwas vom allerwichtigsten Wert auch von mir selber. Eigenverantwortlich und vor allem ein höchstes Verantwortungsbewusstsein haben über diese Fragestellungen. Damit fängt es an. Mhm. Das tut Veronika Weisser in unserem Podcast auch nochmal sehr schön darlegen. Und dann einmal die Rechnung machen. Selber für sich die Rechnung machen. Und dann sagen, okay, mit wie viel Prozent arbeiten in dem Beruf, wo ich engagiert bin, erreiche ich die Summe, die ich brauche, um mein Leben zu leben? Ich, mein eigenes. Ich meine, ich komme ja auch allein auf die Welt und ich stirb wieder allein. Ich habe einen eigenen Pass und hoffentlich habe ich bald auch eine eigene Steuererklärung. Wir haben ja mit meiner Taskforce for Women und der Stiftung der Müller-Mühl Foundation haben wir zusammen mit der FDP Frauen uns stark gemacht, eine Initiative auf die Beine gestellt, die ja jetzt im Nationalrat auch angenommen wurde, ist nämlich die Einführung von der Individualbesteuerung. Weil ich habe immer unter anderem argumentiert, neben dem, dass der Erwerbsanreiz für die Frauen gesteigert wird, wir damit auch den Fachkräftemangel können beheben und all die gut ausgebildeten Frauen nicht für ewig irgendwie nicht mehr im Arbeitsmarkt sind, oder wie das ja ist heute, das wissen wir auch, da kann ich nachher auch noch ein paar Zahlen nehmen.
Also, wenn man das jetzt würde aus Appell formulieren, Frauen gehen mega arbeiten. Könnte man das so zusammenfassen?
Das würde ich sehr gerne so zusammenfassen. Also Frauen verdienen doch euer eigenes Geld. Ich meine, warum kannst du dir die eigene Handtasche selber kaufen? Oder? Aber bevor es Handtasche kommt, kommt einfach das Leben. Und ich glaube, dass man dann, das wird auch eine Auswirkung haben auf das, was wir vorher gesagt haben, nämlich, dass Frauen weniger selbstbewusst sind. Wenn ich mein eigenes Leben finanzieren kann, wenn ich auf eigenen Beinen stehe, wenn ich die Türen schletzen kann und sage, ich mache mein eigenes Leben, das ist doch schon mal einfach wesentlich besser. Man muss noch dazu sagen, 40% aller Ehen in der Schweiz werden geschieden. Also man kann sich gar nicht mehr auf die Ehe verlassen als Frau, auf den Ehehafen. Das ist eben natürlich auch eine absolute Mehr. Wenn du verheiratet bist, läuft nachher alles gut. Nein, eben 40% aller Ehen werden geschieden. Und zwar nicht, weil die Individualbesteuerung eingeführt worden ist, sondern davor schon heute. Und dann muss man auch sagen, dass 58% der Frauen um die 30 schon nur noch Teilzeit arbeiten.
Das ist krass.
Ja.
Oder? Also und ein Drittel von diesen Frauen, die Teilzeit arbeiten, also 58% von den Frauen um die 30 arbeiten bereits Teilzeit und von der gesamten Anzahl Teilzeitarbeitender Frauen arbeiten ein Drittel davon weniger als 50%. Und wenn du dir jetzt aufschreibst, was dich dein Leben kostet, dann wirst du mit weniger als 50% niemals können dein eigenes Leben finanzieren. Und das finde ich schade.
Aber wenn wir gerade vielleicht über die Frauen in der Teilzeit reden, wie können sie sich das erklären? Liegt es daran, dass man sich das will leisten, wenn man einen Partner hat, der verdient und man nimmt sich das auch aus, Teilzeit zu arbeiten? Oder geht es einfach nicht, wie man Kinder zum Beispiel nicht betreuen kann? Wie kann man sich den hohen Anteil erklären?
Ah, da denke ich, ist es so eine mehrschichtige Antwort. Mhm. Also überhaupt das ganze Gleichstellungsfrage oder das Politikfeld Gleichstellung ist hochkomplex. Mhm. Das stelle ich immer wieder fest und manchmal sucht mir auch den Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll, weil es gibt einfach keine einfache Antwort. Mhm. Auch da kann ich jetzt nicht einfach sagen, es ist der Grund. Es gibt nicht einen Grund. Es ist immer sehr viel vielschichtiger. Und da wollte ich das aufnehmen, was Sie vorher gerade gesagt haben. Ich würde es mindestens auf drei Ebenen allozieren. Mhm. Gründe für die fehlende Gleichstellung oder Gründe davon, warum viele Frauen Teilzeit oder weniger als 50% arbeiten. Erstens einmal bei den Rahmenbedingungen, also auf der systemischen Ebene. Die Rahmenbedingungen sind das falsche Steuersystem. Mhm. Mit der Einführung von einer Individualbesteuerung würden wir den Erwerbsanreiz für Frauen steigern. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, die zu hohen Kosten für Kinderkrippen. Wir sind weltweit das Land mit den höchsten Kosten für die Fremdbetreuung. Das muss man sich einfach mal überlegen. Das ist ja auch nicht wahnsinnig. Also bei uns, ich sage immer, es ist vielleicht nicht so optimal, den Vergleich zu machen, aber wir geben mehr Geld aus in der Schweiz für eine Kuh als für ein Kind. Das ist einfach so. Auch das sind Zahlen, die ich nicht erfunden habe. Sondern, und das müssen wir uns überlegen als Gesellschaft. Sind uns Kühe wichtiger als unsere Kinder? Ich weiss, das mache ich mich einmal nicht so beliebt, wenn ich das sage, aber es ist so. Also die Rahmenbedingungen, die politischen, Individualbesteuerung einführen, Kinder, Fremdbetreuungskosten sollten wir oben runterbringen. Das kann man nur schon allein da, indem man eigentlich auch die bürokratischen Hürden für eine Kinderkrippe oben runterholt. Das ist doch eigentlich egal, wie viel WC es dort hat. Eins genügt doch. Also ich bin auch, also meine Meinung, okay. Dann der dritte Grund oder eine dritte Rahmenbedingung, die in der Schweiz immer noch nicht geschaffen sind, sind Ganztagesschulen, flächendeckend einzuführen, dass es also keine Rolle spielt, in welchem Kanton und in welcher Gemeinde ich wohne, ob mein Kind in eine Ganztagesschule kann. Um jetzt einfach einmal drei politische Rahmenbedingungen zu bringen, die heute nicht erfüllt sind. Die zweite Ebene ist die Ebene von der kulturellen Rahmenbedingungen. Da haben wir auch schon mal drüber geredet. Was sind eigentlich die Rollenverständnisse, die wir heute haben? Auch da, das ist noch ganz, ganz spannend, wenn man da auch die letzten Ergebnisse von Befragungen auf der Straße in der Schweiz, ist es doch immer noch so, dass auch die jungen Frauen immer noch so ein Verständnis haben, dass der Mann eigentlich der Haupterwerber sein sollte. Das finde ich noch ganz spannend. Darum haben wir jetzt ein Projekt lanciert, wo wir an den Universitäten in der Schweiz einfach so einen Awareness Day eingeführt. Wir haben das jetzt gerade ausprobiert an der Uni Zürich. Es war viel Besuch gewesen. Es sind, glaube ich, ungefähr 300 Studentinnen und Studenten da gesessen, die gesagt haben, du, ihr müsst einfach wissen, auf was ihr einlöhnt. Und dann die dritte Ebene ist eben, wie gesagt, die individuelle Ebene.
Wenn man eben über das Leben redet und auch ihr Engagement, hat es in ihrem Leben so Schlüsselmomente gegeben, wo sie dazu bewegt haben, sich eben sozial gerade für diese Fragen so einzusetzen? Oder ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden? Es ist immer klar, dass Sie das auch gerne würden machen würden.
Ja, also ich bin sicher, wie Sie beiden auch, und da möchte ich ein Kompliment euch machen. Ich finde es toll, dass ihr den Podcast macht und dass ihr euch mit politischen Fragestellungen auseinandersetzt. Wie wir haben es gerade vorher, bevor wo wir vorher noch schnell den Espresso getrunken haben, haben wir ja gesagt, Politik ist äußerst wichtig und die politischen Rahmenbedingungen machen das Leben aus, wo man lebt. Ich bin immer schon sehr politisch interessiert gewesen. Also auch schon als Schülerin habe ich mich für Politik interessiert und bin beispielsweise im Schülerparlament gewesen. Bin dann auch Präsidentin von meiner Internatsschule geworden und so weiter. Also ich glaube, es ist mir einfach das Interesse ist schon immer da gewesen.
Also das Interesse ist schon immer da gewesen für die Politik, aber ihr seid ja selber nie aktiv geworden in der Politik. Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden und seid nicht selber aktiv worden?
Oder noch nicht.
Oder noch nicht. Genau, bald einmal trete ich an. Für was? Stadtpräsidium von der Stadt Zürich. Nein, jetzt Spass beiseite. Es ist sehr eine gute Frage, die habe ich mir auch viel gestellt und ich bin auch immer mal wieder, habe ich die Opportunität gehabt oder die Frage gestellt bekommen, ob ich ein politisches Mandat ergreifen würde. Auch an dieser Stelle möchte ich mich wirklich von Herzen, und ich meine es ernst, bei allen bedanken, die das machen, wo sich ein politisches Mandat zumutet, wo die Zeit einsetzen, die Energie aufbringen, weil das wird immer und immer schwieriger, das neben dem Beruf zu machen. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich kein politisches Mandat angestrebt habe. Ich habe schlichtweg keine Zeit. Mein Schicksal hat mich auch herausgefordert. Ich habe müssen oder dürfen, heute ist es auch eine Opportunität, meine eigene Gruppe zu leiten. Ich bin sehr herausgefordert in meinem Berufsleben und darum bin ich der Meinung, habe ich die Zeit nicht, mich voll und ganz, weil ich mache die Sachen wirklich gerne richtig. Und wenn ich mich richtig jetzt müsste, beispielsweise, ob das jetzt Gemeindepolitik ist oder auch im Parlament, im Nationalrat zu wirken, das braucht enorm viel Zeit. Ja, und die habe ich im Moment nicht.
Im Moment nicht, aber es klingt jetzt nicht so, als wäre der Weg ausgeschlossen. Also ihr lasst euch das Türchen noch offen?
Ich finde, man muss sich immer die Türen auflassen. Also man muss immer auch Entscheidungen fällen. Ich bin eine sehr entscheidungsfreudige Person. Also, als ich mich angefragt habe, habe ich, glaube ich, relativ schnell zugesagt. Mhm. Wir haben dann einfach müssen ein bisschen schauen, wenn der Tag kommt.
Genau, oder? Wenn das mal Zeit hat.
Wenn wir Zeit. Ich finde, man muss Entscheidungen fällen, aber auch da, es geht, ich sehe, ich sage das einmal, wenn ich früher meinem Sohn erklärt habe, wie ich das meine, ist wie ein Baum, oder? Du musst mal entscheiden, läufst du rechts, läufst du links, man läuft sowieso immer nach vorne, rückwärts nie, oder? Und dann triffst du eine Entscheidung und dann kann aber ja auch die Umstände können sich dermaßen verändern, dass es vielleicht einen Moment gibt in meinem Leben, wo ich dann nicht mehr Nein sagen kann für ein politisches Mandat.
Sie haben ja eine erfolgreiche Karriere bis jetzt schon geführt. Gibt es auch Momente, wo es zu Rückschlägen gekommen sind und Herausforderungen gegeben haben, wo Sie vielleicht auch bereit sind, mit uns zu teilen, dass man sich das eben nicht immer so einfach vorstellen muss und denken, es klappt alles und sich dann aber bei sich selber die Selbstzweifel haben, wieso klappt es bei mir nicht. Was sind so Rückschläge, die Sie auch geprägt haben in Ihrer Karriere?
Also immer erfolgreich ist keiner. Auch ich nicht. Also selbstverständlich nicht. Ich bin sehr oft auch nicht erfolgreich. Und wenn ich das sage, und ich müsste jetzt ein Beispiel nehmen, wenn finde ich, dass ich nicht erfolgreich bin, dann muss ich sagen, vor allem dann, wenn ich nicht kann durchsetzen, was ich für richtig halte. Ja, und das gibt es immer wieder. Also das gibt es in Diskussionen, das gibt es bei mir in meinen vier Wänden, in meinen vier Bürowänden. Das gibt es aber natürlich auch, wenn man ein Mandat hat, zum Beispiel in einem Verwaltungsrat, und man hat eine gewisse Meinung. Man ist der Meinung, das Unternehmen muss sich strategisch in die und die Richtung bewegen und alle anderen Teilnehmer im Verwaltungsrat sind anderer Meinung. Oder das empfinde ich, das wäre für mich so ein Rückschritt. Da empfinde ich, bin ich dann nicht erfolgreich, wenn ich die anderen nicht kann überzeugen kann, dass das, was ich für das Unternehmen strategisch richtig halte, kann durchsetzen. Und das habe ich immer wieder erlebt. Und dann muss man natürlich entscheiden, bleibe ich in dem Verwaltungsrat oder gehe ich? Oder nehme ich die nächste Abzweigung? Bleibe ich, vielleicht gibt es doch noch mal ein Türchen, das sich auftut für eine andere Strategie.
Also sicher auch das offen bleiben, wenn man Rückschläge erlebt, sich unbedingt neu positionieren können, wenn ich das ein bisschen rausdeute.
Unbedingt. Und ich denke auch, heute Morgen ich höre immer Radio, wenn ich am Morgen ins Büro fahre, weil ich fahre mit dem Auto und habe zeitgleich eine Zeitung gelesen. Also höre ich zum Beispiel euren Podcast.
Sehr gut. Empfehlen wir allen.
Was ich schon schwierig finde, ist, dass so viel Negatives in den Medien ist. Es ist eigentlich, und jetzt natürlich auch geprägt durch den amerikanischen Wahlkampf, wo einfach immer alles dramatisch und Horror und Terror und ich weiss auch nicht, man hat ja das Gefühl, dass irgendwie morgen dann der Bürgerkrieg in den USA ausbricht. Und ich bin der Meinung, wir haben auch unglaubliche Opportunitäten. Und wenn man ein bisschen bei sich bleibt und einfach sagt, das Einzige, was ich wirklich in der Hand habe, ist mein eigenes Leben. Klar, unter entsprechenden Rahmenbedingungen. Also wenn ich jetzt als Frau beispielsweise in Afghanistan lebe, dann sind das andere Rahmenbedingungen, als wenn ich als Frau in der Schweiz lebe. Aber jetzt sind wir drei da alle ja Frauen, die in der Schweiz leben. Und wenn ich am Morgen aufstehe und ich sage, was kann ich eigentlich verändern? Was kann ich in meinem eigenen Umfeld verändern? Was kann ich an mir verändern? und dann sagen, doch, ich muss ein bisschen mehr Sport machen, jetzt, wo ich über 50 bin, beispielsweise, ja, dann muss ich mir das einfach einrichten, dann muss ich einfach mehr Sport machen und mir die Freizeit schaufeln. Wenn ich sage, was kann ich jetzt als Carolina Müller-Möhl mit dem, was ich zur Verfügung habe, das ist in erster Linie mal mein Kopf, oder? Was kann ich mit meiner Ausbildung, mit meinem Wissen, mit meinem Erfahrungsschatz, was kann ich machen mit meinem Umfeld, was kann ich mit meiner, was kann ich in der Politik bewirken, was kann ich mit in der Wirtschaft bewirken? Und da ist, habe ich unendliche Opportunitäten zur Verfügung. Es kann sich übrigens auch jeder für ein politisches Mandat engagieren. Du kannst dich in deiner Gemeinde engagieren, du kannst dich im Milizwesen engagieren, du kannst dich für die Freiwillige Feuerwehr einschreiben oder für die Schulpflege oder also mir geht eigentlich immer Zeit aus am Tag. Ich denke jedes Mal am Abend, wenn ich irgendwie auf die Uhr schaue und sage, es ist schon wieder Mitternacht. Ja. Es ist schon wieder Mitternacht und man kann so viel machen und ich meine das jetzt gar nicht so als Cheerleaderin da, sondern ich meine, es gibt so viel zu machen. Man muss einfach machen. Eigenverantwortlich anstehen und jeden Tag neu dafür nehmen, dass man neu angehen, eigentlich, ja, mit einer positiven Einstellung.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort gewesen. Und mit diesen Worten entlassen wir euch in die Woche. Das ist die neueste Folge «Nebelspalterinnen». Danke vielmal unserem Gast, Frau Müller-Möhl, für die spannenden Einblicke. Und danke euch da draussen fürs Zuhören. Und schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein, am Dienstagmorgen um 6 Uhr.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.